und wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio, Steffen Bittner und Anja Meitner von der Landeszentrale für politische Bildung. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hallo.
Ihr seid verantwortlich für die Erstwählerkampagne. Jetzt dürfen erstmals Leute bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg ab 16 wählen. Stellt vielleicht erstmal euch kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr bei der Landeszentrale für politische Bildung, und dann gehen wir in die Kampagne rein.
Genau. Ich fange mal an. Anja Meitner, ich bin die Referentin für die politischen Tage im Regierungsbezirk Tübingen. Das heißt auch, ich bin nicht nur für die Erstwählerkampagne mit zuständig, sondern ganz regulär auch für alle Planspiele, Workshops, Seminare, die im Regierungsbezirk hier stattfinden, vor allem mit Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen. Und dezentral hier eben auch für die Erstwählerkampagne, die ja aber landesweit eben stattfindet.
Dein Arbeitsplatz ist?
In Bad Urach im wunderschönen Haus auf der Alp. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt.
Schon mal gehört, ja. Das sind viele Veranstaltungen. Ja?
Genau, genau.
Steffen.
Hallo, ich heiße Steffen Bittner. Ich studiere an der Uni Tübingen, Lernstudium, stehe kurz vorm Abschluss und bin seit über 5 Jahren auch Teamer bei der Landeszentrale für politische Bildung. Ich habe bei der letzten Erstwählerkampagne bereits angefangen, bin hängen geblieben und arbeite seit Anfang November als freier Mitarbeiter in der Regionalstelle Südwürttemberg für die Erstwählerkampagne. Das heißt, im Regierungsbezirk Tübingen koordiniere ich zusammen mit meiner Kollegin Katrin Reuter Veranstaltungen, teile Teamer ein, Teamerinnen, und arbeite da sehr eng mit der Anja zusammen.
Und das lässt sich parallel zum Studium alles noch so managen?
Es muss, es geht und bisher geht's gut.
Wie bist du damit dazugekommen? Hast du dich für die Erstwählerkampagne mehr oder weniger dann beworben oder wurdest gecastet?
Genau, vor 5 Jahren war das so. Also ich komme aus der katholischen Jugendarbeit und dann ist man immer in so diversen Verteilern. Und da kam dann irgendwann mal der Landesjugendring und die Landeszentrale für politische Bildung machen eine Erstwählerkampagne, suchen dafür Teamerinnen und Teamer. Und das war genau mein Ding. Also ich studiere auch Politikwissenschaft und dann bin ich da sofort aufgesprungen. Und dann ist es über die Jahre immer mehr geworden. Und als es dann hieß, jetzt machen wir wieder eine Erstwählerkampagne und wir suchen diesmal freie Mitarbeiter in der Koordination, also mit einem größeren Umfang, da war ich erst recht dabei.
Ja, die Erstwählerkampagne ist anders jetzt, wenn man 16-Jährige quasi begeistern kann, als vor 5 Jahren. Da ging es noch nur um die 18-Jährigen, oder?
Vor 5 Jahren durften bereits auch schon auch die 16-Jährigen wählen. Also da war es das erste Mal, jetzt ist es das zweite Mal.
Ja, wie geht ihr vor? Was macht ihr? Wie versucht ihr junge Leute als Erstwähler zu gewinnen und die für Politik zu begeistern ja auch?
Ja, das ist eine, wir gehen da mit ganz vielen Dingen sozusagen, versuchen wir da an Frau und Mann sozusagen zu kommen. Ich glaube, ein großes Ziel, das alle Dinge irgendwie vereint, ist informieren. Das versuchen wir über, mit dem, was wir immer tun, Workshops, Seminare, Planspiele, die von Lehrkräften, Kommunen, also es sind ganz oft die Verwaltungen in Kommunen und so weiter, Diskussionsveranstaltungen und so weiter, bei uns einfach gebucht werden können. Aber wir gehen da auch eben die Wege Social Media ganz viel. Also die Erstwählerkampagne findet ganz viel auch einfach online statt, über Instagram, Facebook, und versuchen da eben einmal darauf aufmerksam zu machen, hey, ihr dürft wählen. Also auch schon ihr mit 16 dürft wählen, wenn ihr da einen Brief kriegt von der Kommune, wundert euch nicht darüber, sondern macht auch was mit diesen Brieflein. Auch, was macht ihr denn dann mit diesen Brieflein? Also auch zu erklären. Man muss nämlich dazu sagen, die Kommunalwahl in Baden-Württemberg ist schon auch ein bisschen komplexer. Ne? Man hat halt nun mal mehrere Stimmen und das Wählen mit, sag ich mal, gleich schon die bösen 2 Worte, kumulieren und panaschieren, ist für viele nicht so ganz einfach. Deswegen ganz oben steht informieren und natürlich dann auch motivieren.
Informieren, motivieren und erklären.
Ja, ja, genau.
Dann, ja, was habt ihr alles für Pakete da dabei? Wenn bei euren Infoveranstaltungen, kann du mal bisschen exemplarisch das vielleicht auch.
Genau, also wir haben einen recht breiten Angebotskatalog ausgearbeitet mit sehr umfangreichen Angeboten. Ich glaube, einer der Klassiker von der Landeszentrale für politische Bildung sind Planspiele. Also ein Planspiel, wo man sich mal einen halben Tag in die Rolle eines Politikers, einer Politikerin schlüpft und dann ein Gremium simuliert. Zum Beispiel bei uns gibt es ein Planspiel, das heißt, du hast die Wahl in Walingen. Das sind auf einmal alle Kandidierende in dem Ort Walingen und führen dann den Wahlkampf. Und dann gibt es eine echte Wahl. Und am Ende kann man darüber sprechen, ja, was, mit welchen Themen beschäftigt sich eigentlich die Gemeinde? Wie läuft so ein Wahlkampf ab? Wir haben noch andere Planspiele, aber ich denke, das ist so einer unserer Klassiker und das ist für Schulen ein sehr interessantes Format und da haben wir schon sehr viele gute Erfahrungen mitgemacht, weil dann eben die Schülerinnen und Schüler sehr spielerisch sowas lernen.
Das ist speziell aber für Schulen oder gibt es das auch in anderen Zusammenhängen?
Sagen wir so, es ist nicht für Schulen allein, aber die buchen es am häufigsten. Was wir jetzt in der Erstwählerkampagne auch stark forcieren, sind zum Beispiel FSJ-Kurse, die das auch gerne buchen. Aber prinzipiell, wir haben es auch schon an der Uni durchgeführt, das könnte man jetzt auch mit älteren Personen machen. Genau.
Also die melden sich bei euch und dann kommt jemand von euch vorbei und leitet das an.
Genau. Also dieser Angebotskatalog, der ist online, aber wir haben den auch an alle Kommunen und Schulen geschickt. Und die haben uns jetzt in den letzten Monaten kontaktiert. Dann geht es in die verschiedenen Regionalstellen. Also es gibt 4 Regionalstellen, entsprechend der 4 Regierungsbezirke. Und wir schicken dann Teamerinnen und Teamer, die wir im Winter ausgebildet haben, in die Schulen, in die FSJ-Kurse, in die Kommunen. Und die führen das dann durch.
Was habt ihr da schon alles erlebt bei der Wahl in Walingen?
Bei der Wahl in Walingen geht es zum Beispiel um, soll es WLAN an öffentlichen Plätzen geben oder soll es Nachtbusse geben? Und da geht es dann schon ziemlich heiß her und die Jugendlichen dürfen dann immer Wahlplakate erstellen und da werden die schon teilweise sehr kreativ und das macht echt Spaß, das dann zu sehen. Ja. Und es geht auch richtig ab, obwohl die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur vielleicht 2-3 Stunden in ihrer Rolle stecken, nehmen die das dann schon sehr ernst.
Kriegen die da Rollen zugewiesen oder darf jeder selber dann seine eigene Partei gründen?
Oder? Nee, es gibt feste Parteien, die wurden ausgearbeitet in Anlehnung an real existierenden Parteien, die dann leicht abgeändert sind, aber man sieht auf den ersten Blick, wer gemeint ist, allein schon teilweise an der Farbgebung. Und es gibt vorgefertigte Rollen, die aber auch eben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landeszentrale entworfen wurden, teilweise auch auf irgendwelchen realen Vorlagen. Und da schlüpfen die Teilnehmenden rein und können aber teilweise immer noch etwas selbst ausgestalten, wie sie die Rolle jetzt wahrnehmen.
Genau, und wie die Rolle kriegen, das ist so ein bisschen abhängig von dem didaktischen Ansatz des jeweiligen Teamers, der jeweiligen Teamerin und der Gruppe. Also das ist, man lernt die Gruppe am Anfang auch so ein bisschen kennen und bei der einen kann es sinnvoller sein, die Gruppen ein bisschen, die Rollen ein bisschen nach dem Zufallsprinzip zuzuweisen, sage ich mal. Beim anderen kann man ein bisschen mehr vielleicht wählen lassen, nachdem er die Parteien auch mal ein bisschen vorgestellt hat. Das ist ein bisschen abhängig von der jeweiligen Situation. Da haben wir kein Pauschalvorgehen sozusagen.
Und die Themen, die sind auch Teil schon dieses Pakets mit den Nachtbussen und mit dem Vor.
Genau, so im Falle von diesem Planspiel, du hast die Wahl in Walingen, ist das schon vorgegeben. Man kann auch übrigens dieses Planspielheft online bei uns beziehen. Und das gibt, also das wurde jetzt auch nicht extra für diese Kampagne entwickelt, das gab es schon bei der letzten Kampagne. Das ist so eines der bewährtesten Planspiele der Landeszentrale, das gibt es schon sehr lang.
Wichtig ist ja dann hinterher die Reflexion, die Analyse, was kommen da für Sachen auf den Tisch, wie viel Wissen war da schon vorher da, wie viel Augenöffnung hat es gebracht?
Das ist zum Teil sehr unterschiedlich. Ich glaube, neben dem reinen Wissen geht es auch eben um dieses Erleben. Ja. Ich habe mich mal in die Rolle eines Politikers, einer Politikerin hineinversetzt. Ich habe vielleicht auch mal ein Thema vertreten, das gar nicht meiner persönlichen Meinung entspricht. Ja. Aber ich habe mich von der anderen Seite damit beschäftigt. Und so Sätze, die dann ganz häufig fallen sind, das ist ja gar nicht so langweilig, wie ich gedacht habe. Oder es hat sogar vielleicht Spaß gemacht. Ja? Also da geht uns natürlich das Herz auf, wenn wir sowas hören. aber allein, dass man auch mal sieht, mit was beschäftigt sich dann eigentlich Kommunalpolitik. Also ich kann da vielleicht ein Beispiel nennen. Jetzt gerade Ende März, Anfang April waren bei den Schülerinnen und Schülern die Urheberrechtsreform ein Riesenthema, ja, oder waren Fridays for Futures ein Riesenthema. Das sind auch Riesenthemen und es sollten auch weiterhin Riesenthemen sein. Aber ich brauche jetzt vielleicht nicht einen Kommunalpolitiker danach fragen, was er zur Urheberrechtsreform sagt, weil er sich vielleicht mit anderen Themen beschäftigt. Aber dass die genauso relevant sind für Jugendliche, Infrastrukturfragen oder Wohnungsfragen oder Beteiligungsfragen und das mal selbst mitzuerleben, unverfangen in einem Planspiel selber eine Wahl durchzuführen und dazu eine Rückmeldung zu bekommen, das ist das, was wir da mal mitbekommen.
Um da vielleicht noch kurz anzuschließen, bei allem, was so, ich glaube, bei allen Planspielen, das essentiell Wichtige ist nämlich das Interesse, also über dieses Meinungsbildungs-, Meinungsfindungs-, dieses kleine Aha-Erlebnis und da vielleicht so ein Funken Interesse irgendwie zu wecken, ist natürlich auch so ein schöner Nebeneffekt bei einem Planspiel tatsächlich auch. Fakten wissen. Ja, also wie funktioniert denn das Wählen und wie, bei Wahlingen beispielsweise der Nebeneffekt. Ja, jetzt weiß ich, wie Kumulieren und Panaschieren tatsächlich dann auch funktioniert und da diese Hemmschwelle auch einfach abzubauen, weil ich glaube manchmal schon allein dieser Gang irgendwie zum Wahllokal, was muss ich da mitnehmen und dann kreuzle ich da irgendwie was Falsches an oder wie, was... Manchmal ist auch dieses sich nicht blamieren und dann fragt man lieber nicht. Ich glaube, da einfach die Hemmungen da ein bisschen abzubauen, mit dem, dass man da das Wissen mitgeben kann, ist ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt.
Wie sieht's aus mit der Politikverdrossenheit, was ja auch gern der jungen Generation vorgeworfen wird? Beweist, ändert sich ja gerade durch die Fridays for Future-Geschichte, aber auch das scheint immer noch vorhanden zu sein, dieses Vorurteil. Kriegt ihr das auch mit? Dass da nicht nur Angst und Unwissen ist, sondern auch einfach betrifft mich nicht, keine Lust, solche Sachen?
Ich weiß nicht, wenn ich solche Sätze über die Jugend von heute höre, dann denke ich immer, das hat jede Generation über die Jugend davor gesagt. Ja, die Jugend von heute ist so und so und politikverdrossen, engagiert sich nicht mehr und hat keinen Bock auf nichts. Wir erleben das ganz häufig anders. Und ich glaube, in einem Maß, wie es auch irgendwie durchschnittlich ist, war und jetzt ist vielleicht eher eine These, auch immer sein wird. Also natürlich gibt es Jugendliche, und das sei denen auch zugestanden, die sich halt mit 14 jetzt nur nicht so arg, sage ich mal, für welche Politik auch immer, auch Kommunalpolitik, interessieren. Aber das ist dann vielleicht genau auch unser Job, da erstmal Interesse zu wecken und zu zeigen, hey, warum hat es denn was mit dir zu tun? Das ist relevant für dich und du bist relevant für die, also für die Politik. Ja, das ist ja, keine Einbahnstraße, das ganze Thema. Und genauso erleben wir ganz, ganz viele Jugendliche, die nicht nur Interesse haben und mehr darüber wissen wollen, sondern sich jetzt und schon ganz, ganz lange ganz aktiv einbringen und durch das Einbringen nicht nur sich selber als Individuum, sondern auch ihre Peer Group, also ihre Klasse und ihre Freunde und ihren Verein und sowas, da ganz stark mitziehen. Also von einer allgemeinen Politikverdrossenheit der Jugend würde ich, kann ich überhaupt nicht sprechen. Ich weiß nicht, was du dazu sagen würdest, Steffen.
Genau, ich würde dir da voll zustimmen. Das eine, was ich zum Beispiel dazu sagen kann, ist, wenn wir da jetzt in so eine Klasse oder einen FSJ-Kurs reinkommen, sind vielleicht am Anfang die Gesichter mal ein bisschen fragend. Aber am Ende so einer Veranstaltung nehme ich immer ganz anders wahr. So, da ist irgendwie, die haben heute vielleicht mal Politik von der anderen Seite kennengelernt und deswegen hat es für sie vielleicht auch interessanter gemacht. Das ist die eine Sache. Und die andere ist, man muss vielleicht bei uns auch noch unterscheiden zwischen, wir nennen es offene und geschlossene Veranstaltungen. Also eine geschlossene Veranstaltung wäre klassischerweise eine schulische, wo klar ist, die Klasse 9b oder so macht mit heute uns Walingen. Oder
muss.
Wo. Muss, genau. Und da haben wir dann mal den Unterschied, worauf ich hinaus will, danke. Die muss das jetzt machen. Ja. Und wenn wir jetzt aber sagen, wir machen eine Diskussionsveranstaltung, ein sogenanntes Speed-Dating beispielsweise, das jetzt am Donnerstagabend im Gemeindehaus stattfindet, dann kommen da vielleicht nicht die 50 Jugendlichen, die wir erwartet haben. Da kommen dann vielleicht 15 oder 20, ja. Aber da würde ich erstmal sagen, schön, dass die 15 bis 20 da sind. Das andere ist, was machen denn Jugendliche heute alles? Die haben ja schon sehr viel um die Ohren. Das heißt, ich brauche vielleicht auch nicht erwarten, dass Donnerstagabend der beste Zeitpunkt ist. Und das auch eine Frage, die wir versuchen, in der Erstwählerkampagne über unsere Social-Media-Kanäle zu bedienen. wie erreiche ich denn die Jugendlichen? Und da tun sich teilweise Gemeinden teilweise etwas schwer, eben auch solche Kanäle zu benutzen. Und da unterstützen wir durch unser Social-Media-Angebot.
Also das ist ein Kanal, der einfach ohne den geht nichts mehr? Social Media?
Auch für ja, Politik? Ja, würde ich schon sagen, weil das die Art und Weise ist, wie, ich würde ja nicht mal sagen nur Jugendliche, vielleicht da noch ein bisschen quantitativ mehr, aber wie Gesellschaft heute irgendwie kommuniziert, sich auch informiert. Da kann man dann drüber streiten, wie gut und richtig das ist und wie ausreichend das auch ist. Ja, aber das ist eine andere gesellschaftliche Debatte. Aber das ist zumindest für viele der erste Zugang. So. Und das ist zumindest auch noch ein Zugang, der, den man auch nutzen kann. Es gibt gerade im Social-Media-Bereich auch Zugänge, die für auch für eine LPB oder sonstige geschlossen sind. Also viel läuft beispielsweise ja auch über WhatsApp-Gruppen oder so. Da kommen wir ja gar nicht rein. Das muss man auch ganz klar sagen.
Das dürft ihr nicht oder gibt es da keine
Naja, Wege? Also entweder wir würden ja einladen und wer würde an einer WhatsApp-Gruppe der LPB teilnehmen? Also das wird halt einfach nicht so viel bringen. Und schon bestehende WhatsApp-Gruppen, das ist ja, da muss man ja sozusagen eingeladen werden. Und da sprechen wir von Klassenchats oder Vereinschats oder sowas. Das ist ja auch ein Datenschutzproblem und so. Also das ist so, deswegen ist das, gibt es einfach auch im Social-Media-Bereich geschlossene Dinge, wo man nicht so leicht reinkommt und vielleicht auch nicht will. So, aber das ist vielleicht auch nicht unsere Frage. Und Instagram beispielsweise und Facebook ist einfach noch eine eher plattformartige Sache, wo auch zumindest noch Interesse. Aber das ist ja auch alles, das kann in 10 Jahren auch schon wieder ganz anders aussehen. Ne?
Auch da muss man einen Ton treffen und ja, irgendwie ganz attraktiv richtig. Werden. Ja, ja. Und so. Und wie geht ihr daran? Welche Sprache ist erfolgreich? Welche Bilder ziehen auch? Gerade Instagram funktioniert ja vor allem über Fotos.
Also,
ja?
Funktioniert vor allem über Fotos. Genau, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin nicht die Instagram-Beauftragte. Da haben wir Gott sei Dank erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die das betreuen. Das versuchen die aber genau so. Die haben da schon ausgearbeitet irgendwie eine coole Strategie, nenne ich jetzt mal, die auch irgendwie, also ich finde, es sieht ganz stylisch aus, ja, die aber nicht nur stylisch aussehen soll, sondern die Jugendlichen tatsächlich selber auch irgendwie mit einbeziehen soll. Ich weiß nicht, ob du mal auf unseren Instagram-Kanal geguckt hast. Der funktioniert vor allem bei der Erstwähler-Kampagne so, dass bei den unseren Veranstaltungen oder überall, wo halt Jugendliche irgendwie mit beteiligt sind, haben wir so coole Schildchen und da steht halt oben drauf, ich gehe wählen, weil. Und dann können die halt selber ausfüllen, warum sie wählen gehen und sich damit fotografieren lassen sozusagen. Und das ist der Hauptteil, mit dem unser Instagram-Kanal sozusagen gefüllt wird. Also sich selbst dazu bekennen, wählen zu gehen bei der Kommunalwahl und dann auch zu sagen, warum. Und sein eigenes sozusagen Gesicht dafür auch herzugeben. Und da die Jugendlichen irgendwie auch mit einzubeziehen. Deswegen, ohne dass ich jetzt der Mega-Profi da bin, muss ich sagen, ich finde es eine clevere Strategie und ich finde es cool aus.
Was kamen da für Gründe bisher? Die wählen, warum?
Also zum Beispiel, was mir gut gefallen hat, weil wir Jungen auch was zu sagen haben. Oder witziger, weil sonst mein Opa über WLAN entscheidet. aber auch mal ganz kreative Sachen, zum Beispiel, weil ich die Wahl habe und dann wurde ein Walfisch drauf gemalt. Weil ja. Also da wurde teilweise schon richtig ausgetobt, aber ich habe eine Meinung, weil ich mitreden möchte, weil ich mitgestalten möchte. Also da kommt schon dieser Partizipationsgedanke sehr stark raus und das Ganze läuft unter dem Hashtag Meine Stimme zählt und da ist natürlich jeder und jede dazu aufgerufen, was hochzuladen, wenn er oder sie möchte. Und auch einmal drauf zu schauen. Unser Kanal heißt erstwähler.bw, Wähler mit AE. und wir freuen uns über alle, die uns da abonnieren und folgen. Und eben auch gerne mal selber ein Bild hochladen unter Meine Stimme zählt.
Erstwähler sind ja nicht nur dann die 16- bis 18-Jährigen, sondern auch die, die...
Bis 21, genau.
Ja, schon letztes Mal noch 15 waren, ja. Wie viel sind es ungefähr? Grob kann man da, also...
Ja, also die Schätzungen gehen so etwa von 530.000 Menschen in Baden-Württemberg aus. Und ich würde sagen, das ist schon eine Hausnummer.
Auf jeden Fall, die können das Zünglein an der Waage sein.
Mhm. Das ist richtig, ja.
Und jetzt hast du gerade gesagt, nochmal von eurem, wir waren ja bei dem Angeboten, das Speed-Dating am Donnerstag im Gemeindehaus Lamm hier in Tübingen. Oder wo war's? Speed-Dating?
Ach so.
War das hier? Was passiert da?
Es ist, also wir haben jetzt beispielsweise, findet morgen eins in Ammerbuch statt, in der Gemeinschaftsschule. Das läuft dann so ab, da kommen dann eben Kandidierende, in der Regel ein Vertreter, eine Vertreterin von jeder Liste. Und nachdem wir eine kurze Hinführung gegeben haben in die Kommunalpolitik, also welche Strukturen gibt es da, was sind die Aufgaben, verteilen sich dann die Kandidierenden im Raum, zum Beispiel an einem Stehtisch oder sitzen. Und immer eine Gruppe von Jugendlichen geht dann zu einem Kandidaten, einer Kandidatin. Und meistens haben wir einen Turnus von 10 bis 15 Minuten. Und dann gehen die zum nächsten. Und können da eigentlich alle Fragen stellen. Also es ist ein sehr offenes Format. Das kann teilweise recht inhaltlich werden. Manchmal interessiert die Jugendlichen aber auch einfach, wie sind sie eigentlich dazu gekommen? Was machen sie? Und was wir jetzt auch immer häufiger machen, ist, dass es währenddessen noch Pizza gibt. Wir nennen das Ganze dann Politik und Pizza. Ist ein sehr erfolgreiches Format von uns. Und am Ende werten wir das nochmal aus. Und dann ist auch ganz interessant zu hören, nicht nur, was haben die Jugendlichen davon mitgenommen, sondern teilweise auch, was haben denn die Kandidierenden da jetzt davon mitgenommen? Und die sind teilweise auch ganz verblüfft, wie engagiert und wie kritische Nachfragen da eigentlich auch an sie kommen.
Ja, ja, also es ist ja auch sicher wichtig, dann die etablierten Politikerinnen und Politiker, na, auf diese Jugend vorzubereiten. Da gibt es sicher auch Vorurteile, aber was habt ihr da so an Rückmeldungen bekommen? Wie ernst nehmen die auch, die jungen Wählerinnen und Wähler?
Ich würde sagen, sehr ernst. Und also ich möchte vielleicht noch ganz kurz einen Halbsatz oder ein bisschen mehr zu dem Stichwort etablierte Politikerinnen und Politiker sagen. Ich glaube, gerade auf kommunaler Ebene, wenn wir vom Gemeinderat und Kandidierenden vom Gemeinderat sprechen, sprechen wir häufig von, in aller Regel nicht von Profipolitikerinnen und Politikern, sondern wir sprechen von Leuten, die Bock haben auf ein Ehrenamt. So, und die machen das in ihrer Freizeit, die kriegen dafür kein Geld. Und auch wenn die zu uns kommen, sind es ganz häufig keine Leute, die super Presse erfahren sind oder irgendwie sowas in der Richtung, sondern die machen das halt irgendwie in ihrer Freizeit. Ich glaube, das ist auch eine Chance für die, bei so Speed-Datings und für die kommunale Ebene, Kommunalpolitik, Kommunalwahl generell, da nochmal zu zeigen, hey, das sind eben keine abgehobenen Menschen oder sowas in der Richtung, sondern es sind eure Nachbarn, das sind dein Hausarzt oder irgendwie sowas in der Richtung. Du kennst die Leute vielleicht sogar, die kandidieren vielleicht auch das erste Mal und wissen selber noch nicht so richtig, was sie erwarten wird. Deswegen, es wird alles auch für die nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und die sind selber erstmal noch total gespannt, was passiert. Und deswegen ist der Austausch für die tatsächlich, also nicht gefaked interessant, sondern tatsächlich voll interessant, was die Jugendlichen da irgendwie auch zu sagen haben. Ja.
Und dann kommen die Themen auch auf den Tisch und man kann mitentscheiden. Und gerade aber, wenn es dann so ist, es ist der Hausarzt, es ist jemand aus dem Bekanntenkreis, wählt man dann nicht eher eine Persönlichkeit als irgendwie einen Inhalt? Oder wie kriegt man das dann nochmal vermittelt? Mhm. Wofür stehen die Leute, wenn man sie ja vielleicht persönlich kennt?
Also entweder muss man die Frage, glaube ich, persönlich für sich beantworten. Also ich könnte es jetzt nur persönlich beantworten. Oder man muss versuchen, wissenschaftlich zu beantworten, die Frage, die du jetzt stellst. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig, weil so richtig viel Wissenschaft darüber gibt es auf kommunaler Ebene noch nicht. Man nennt das Ganze immer Persönlichkeitswahl. Insofern müsste ich vor dem Hintergrund dem zustimmen. Persönlichkeitswahl sagt man auch immer, dass es auf kommunaler Ebene eben eher Leute sind und erfolgreich sind und deswegen auch bei den Listen von den Wählervereinigungen und Parteien nach oben auf die Listen gesetzt werden, die gut vernetzt sind, also beispielsweise schon in vielen Vereinen irgendwie im Ort sind oder bekannt sind, weil sie halt irgendwie, ja, der Hausarzt, der im Ort halt irgendwie bekannt ist oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder eben und oder bei den letzten Gemeinderäten auch schon vertreten war, also gewählt war und deswegen auch schon bekannt ist. Also insofern schon auch eine Persönlichkeitswahl. Aber das kann ich natürlich nicht für jeden Bürger, für jede Bürgerin beantworten. Wer da niemanden kennt oder auf sowas keinen Wert legt, für den ist das ja keine Persönlichkeitswahl. Der wird dann vielleicht eher nach Listen, nach Parteien oder sowas wählen, was das Wahlrecht ja auf jeden Fall auch zulässt. Das ist ja kein Problem.
Genau, und auch zu dem Thema haben wir auch eine Veranstaltung tatsächlich. Und zwar am Dienstag, jetzt am 7. Mai, diskutieren wir um 12 Uhr CT, man merkt schon, jetzt wird es akademisch, am Institut für Politikwissenschaft in Tübingen mit Professoren und Professorinnen darüber, wie parteipolitisch ist eigentlich Kommunalpolitik oder wie parteiunpolitisch ist Kommunalpolitik. Das ist eine offene Veranstaltung, da darf man gerne vorbeikommen.
Und da, wer diskutiert da alles?
Wir haben als eine Hinführung gibt uns Professor Siegfried Frech, der ist langjähriger Mitarbeiter bei der Landeszentrale für politische Bildung und hat kürzlich erst eine Neuauflage vom Handbuch Kommunalpolitik herausgegeben, also ist ein absoluter Fachmann auf dem Gebiet und Studierende hauptsächlich. Und da kommen aber auch ganz gerne andere Dozierende, Professoren, Professorinnen vom Institut dazu. Und wir wollen das eine Stunde lang im lockeren Rahmen.
Dienstag, 12 Uhr, wo genau?
Nochmal? Im Institut für Politikwissenschaft in der Melanchthonstraße 36 in Tübingen.
Und Kommunalwahl ist ja, jede Kommune ist ja anders. Wie kann man das überhaupt auf Landesebene miteinander vergleichen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Zu fast jeder Aussage, die man da treffen kann, die man irgendwie erhebt und im Durchschnitt irgendwie Aussagen treffen kann, wird man in fast jeder, also wird man sicher irgendwo eine Kommune finden, bei der es anders ist. Deswegen total berechtigte Frage. Trotzdem gibt es, glaube ich, Dinge, die man generell schon über sagen kann, weil es Trends sind, die in Baden-Württemberg sich irgendwie abbilden lassen, die für viele, überdurchschnittlich viele, sage ich mal, Gemeinderäte in Baden-Württemberg zutreffen. So. Aber das ist immer alles mit Vorsicht, weil es immer auch die Ausnahmekommune gibt, die jetzt vielleicht morgen bei mir anruft und sagt, ja, bei uns stimmt es aber nicht. Und völlig zu Recht, weil es bei denen dann tatsächlich nicht stimmt.
Genau, also ich glaube, man sieht das auch jetzt ganz gut, wenn man sich mal anguckt, welche Listen beispielsweise für einen Tübinger Gemeinderat antreten. Da treten 9 verschiedene Listen an und es treten jetzt nicht in jeder Kommune erstens 9 Listen an, manche sind es mehr, manche weniger. Und dann gibt es zum Beispiel eben freie Wählervereinigungen, die in der Kommunalebene immer sehr stark sind. Und die muss man sich auch von Gemeinde zu Gemeinde immer sehr unterschiedlich anschauen. Was machen die? Aus welchen Kandidierenden setzen sich diese Listen zusammen? Und dann eben, was sind gerade so allgemeine Themen? Und in Tübingen beispielsweise auch ein starkes Thema, eben gerade Wohnen, Bauen, ja. Aber das ist auch ein Thema, das gerade in anderen Gemeinden sehr präsent ist. Also ich glaube, man kann allgemein so über die Themen dieses Jahr, gibt es ein paar Gemeinsamkeiten, ja. Aber ansonsten würde ich der Anja auf jeden Fall zustimmen. Die einzelnen Listen sind immer stark unterschiedlich und da muss man sich von Gemeinde zu Gemeinde, von Ortschaft zu Ortschaft, Bezirk zu Bezirk und da merkt man, wie kompliziert das alles wird. Muss man sich das schon nochmal sehr unterschiedlich anschauen, weil zum Beispiel Freie Wähler bedeutet nicht gleich Freie Wähler.
Ja, auch Grüne bedeutet oder nicht gleich Grüne.
Ja, das stimmt, ja.
Was sind denn Trends noch, außer Wohnen, was ja eigentlich auch ein bundesweites Thema ist, was sich dann wieder auf kommunaler Ebene aber halt besonders ausbildet?
Thematisch, also Herausforderungen sozusagen für Kommunen sind neben dem Thema Wohnen auf jeden Fall Mobilität und auch ja vor allem im Zusammenhang mit nachhaltige Mobilität, würde ich sagen. Ansonsten ist es, glaube ich,
Digitalisierung würde ich auch noch dazu zählen, also in verschiedenen Bereichen.
Total,
die Kommunen sind die Trägerinnen und Träger von Schulen. Digitalisierung in der Verwaltung, wo, glaube ich, jeder ein Lied von singen kann, dass wir noch nicht so weit sind.
Ja.
Oder öffentliches WLAN, wenn man das da auch noch reinpacken will. Das sind so Themen, die gerade recht allgemein sind. Und Infrastruktur auch im Größeren. Seien es Radwege oder eben mehr klimafreundliche Mobilität. Gerade was den öffentlichen Nahverkehr angeht. Teilweise wird ja auch diskutiert, soll man den kostengünstiger machen oder ganz kostenfrei. Und daneben bestimmt auch noch das Thema Integration, das eine Herausforderung auch für Kommunen ist oder wo die eben konkret betroffen sind.
Stichwort Anschluss, Unterbringung.
Genau, oder richtig, ja.
Überhaupt.
Ja, ja, wobei, da würde ich sogar sagen, dass das nochmal schon wieder sehr unterschiedlich ist. Also das ist das, was ich jetzt so ein bisschen mitgekriegt habe, dass das schon wieder sehr unterschiedlich in Kommunen diskutiert wird, weil Migration, Integration, also das ist jetzt kein neues Thema. Es war natürlich jetzt mal mit der sogenannten Flüchtlingswelle ein heißes Thema, was die Unterbringung sozusagen anging. Jetzt ist es sehr unterschiedlich. Bei manchen geht es noch um die Unterbringung, bei manchen geht es tatsächlich irgendwie schon um, ja, okay, untergebracht ist jetzt alles mehr oder weniger, wie geht es denn jetzt weiter? So, und da sind viele Kommunen eben schon an ganz anderen Diskussionspunkten, auch an Fragen von Integration, die sich, ja, die es auch schon immer gab, sage ich mal, die jetzt immer schon heiß waren oder immer schon interessant waren und immer schon relevant waren für Kommunen. Deswegen da, also da würde ich es differenziert betrachten, glaube ich.
Habt ihr einen Überblick über alle Bezirke?
Nein.
Regionen,
nein, den
Kommunen?
Nein.
Ihr
nein,
seid nein. dann schon eher auch hier regional aufgestellt.
Genau, also wir sind für den Regierungsbezirk Tübingen zuständig. Der ist im Nordwesten eben mit Tübingen und im Südosten mit dem Landkreis Ravensburg so begrenzt und mit dem Bodensee. Ist schon eine große Spanne. Selbst innerhalb des gesamten Regierungsbezirks könnten wir jetzt nicht für jede Gemeinde die aktuellen Herausforderungen benennen. Aber man muss dazu sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Gemeinde auf der Schwäbischen Alb eine Veranstaltung plant und wir schicken da Teamerinnen von uns hin, dann informieren die sich sehr gründlich und können dann eben über die Themen da eben auch mitsprechen. Das ist für uns absolute Voraussetzung für eine erfolgreiche Veranstaltung, dass wir Bescheid wissen, was dann vor Ort abgeht.
Genau. Das ist auch mit jedem Tag, kriegt man immer so ein bisschen mehr mit, wo was läuft, wo was relevant ist und so. Und das ist schon ganz spannend. Also jedes Mal, wenn man ein bisschen mehr weiß, auf der einen Seite hat man das, den Eindruck, das Bild wird immer so ein Stückchen kompletter und dann auf der anderen Seite ist dann wieder so ein Infofetzen, der denkt so, zerstört mein Bild wieder komplett. Das ist ganz interessant. Also es ist doch sehr, sehr spannend, weil es sehr divers ist und ganz unterschiedlich und am Ende hängt es so von den einzelnen Leuten ab. Und ja, also es macht es wirklich total interessant.
Kommunalwahlen am 26. Mai gleichzeitig mit der Europawahl. Hat das irgendwie Einfluss auch auf eure Arbeit jetzt? Merkt ihr da was? Dass dann andere Themen kommen oder mehr Aufmerksamkeit?
Also das war ja eine Entscheidung sozusagen, die Kommunalwahl, und nicht nur eine Entscheidung von Baden-Württemberg, sondern auch noch von anderen Bundesländern, die Kommunalwahl mit der Europawahl zu koppeln. Genau mit dem Ziel, eben die Wahlbeteiligung tatsächlich auch ein bisschen besser zu machen, sag ich mal. zu steigern. So. Und deswegen kann man das nicht ganz unabhängig auf jeden Fall voneinander denken. Wir sagen natürlich auch immer dazu, dass am selben Tag Europawahl ist. Jetzt muss man natürlich bei der Erstwählerkampagne mit dazu denken, dass viele von den Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben, auf Europaebene halt einfach noch nicht wählen dürfen, weil da darf man erst ab 18 wählen. Insofern spielt es bei uns schon auch irgendwo mit eine Rolle, aber und es gehört zusammen. Also ich finde es auch ganz wichtig, da irgendwie auch immer mit drauf hinzuweisen, selbst wenn die selber nicht wählen dürfen. Die sind auch, man darf nicht vergessen, also ich meine, die sind ja immer eingebunden im Netz, die haben Freunde, die haben Familie, und wenn die auch irgendwo mal nur erwähnen, hey, da ist auch noch Europawahl, und wenn es auch nur irgendwo was bringt, dann finde ich es immer voll wichtig, das mitzusagen.
Wie sind denn die Wahlbeteiligungen gewesen bei den Kommunalwahlen in die letzten Male?
Also beim letzten Mal waren es etwas mehr als 49% und bei der Europawahl waren es knapp 51%. Und damit sind das im Vergleich zur Landtagswahl und Bundestagswahl eben die Wahlen, wo leider am wenigsten abgestimmt wird. Man muss dazu sagen, aber auch der Prozentsatz an ungültigen Wahlzetteln sehr hoch ist, was eventuell an der Komplexität mit Kumulieren und Panaschieren und diversen Listen liegt. Also ich habe jetzt Briefwahl beantragt, habe schon die Listen bekommen und das war ein großer, dicker Brief. Und das, glaube, das kann auch abschreckend wirken.
Da schauen wir dann gleich nochmal drauf und lassen es uns von euch ausführlich erklären, dass alle dann Bescheid wissen, was Kumulieren und Panaschieren heißt. Zu Gast Anja Meitner und Steffen Bittner von der Landeszentrale für politische Bildung. Sie machen die Erstwählerkampagne und wissen Bescheid über das Wahlsystem bei der Kommunalwahl. Und da gibt es dieses Phänomen des Kumulierens und Panaschierens. Also man hat nicht eine Liste mit Namen von den mit den Parteinamen wie der Bundestagswahl und der Landtagswahl, sondern man hat verschiedene Listen. Jede Partei im Endeffekt hat ihren eigenen Zettel, ja?
Ja, dieses Phänomen ist kein Naturphänomen, aber genau, es ist die Wahl funktioniert tatsächlich ein bisschen anders als beispielsweise die Bundestagswahl. Die sogenannten Listen, von denen du gesprochen hast, die sind häufig, aber nicht immer nach Parteien. Das heißt, auch wenn ich keine Partei bin, sondern ich habe einfach Leute, mit denen ich zusammen irgendwie in den Gemeinderat möchte, weil ich denke, wir haben irgendwie die gleichen Ansichten. Dann kann ich mit denen sozusagen zusammen eine Liste gründen und mit genügend Unterschriften, wenn wir jetzt noch neu sind, mich aufstellen lassen sozusagen zur Wahl. Und das ist tatsächlich auch in Baden-Württemberg was nicht zu unterschätzen sind. Die sogenannten Wählervereinigungen sind auch ganz schön stark. Also bei der letzten Wahl über ganz Baden-Württemberg gesehen, etwas, ich glaube 37% aller Sitze in den Gemeinderäten sind von Wählervereinigungen, also gar nicht von Listen von Parteien. Insofern ist das kein Randphänomen, sondern durchaus von vielen. Sei es drum. Man hat als Wähler dann mehrere Listen von Parteien, Wählervereinigungen, die kriegt man, das ist ganz gut, die kriegt man auch schon vorher nach Hause. Ne? Das ist, da muss man jetzt nicht schwitzend im Wahllokal stehen und jetzt sich ganz schnell entscheiden, weil man weiß ja, die Schlange hinter einem wird immer sehr viel länger. Nein, man kann es ganz bequem, kriegt man die schon vorher nach Hause und kann sich ganz gemütlich zusammen zu Hause mit seinen Listen hinsetzen und sich überlegen, was möchte ich denn wählen. Ganz wichtig ist, es gibt ein paar Regeln bei der Kommunalwahl, bei der, jetzt nehme ich mal Gemeinderatswahl als Beispiel, die man beachten sollte, damit seine Wahl eben auch gültig ist. Das eine ist, nicht mehr Stimmen vergeben, als man hat. Wie viele Stimmen man hat, das ist von Kommune zu Kommune ein bisschen unterschiedlich, steht aber oben dran. Also in Tübingen beispielsweise sind es 40 Stimmen, die man hat, weil es eben 40 Gemeinderatsmitglieder gibt. So. Das heißt, am Ende Empfehlung, immer nochmal nachzuzählen, wie viele Stimmen habe ich denn vergeben, damit es ja nicht mehr sind, weil sonst ist tatsächlich meine komplette Wahl ungültig. Das zweite ist, die zweite Regel sozusagen, das ist das berühmte Kumulieren. Ich kann für eine Person mehr als eine Stimme vergeben. Also das super Tolle an der Wahl, an der Kommunalwahl ist nämlich, ich kann pro Person nicht nur eine Stimme vergeben, ich kann auch zwei oder drei. Aber das ist auch das Maximum. Ich kann maximal 3 Stimmen pro Person vergeben, nicht mehr. Das heißt, ja, einfach darauf achten. Und da ist dann auch egal, ob ich 3 Kreuzchen mache oder eine 3 dahinter schreibe. Das ist einem selber überlassen. Und das dritte ist sogenannte Panaschieren. Das ist auch ein eigentlich super. Der Kollege von mir nennt es immer Wählen à la carte. ich kann nicht nur Menschen von einer Liste sozusagen wählen, sondern ich kann auch, wenn ich sage, hier die, ich werde jetzt gar keine Namen nennen, sonst gibt es sie tatsächlich am Ende noch, Max Mustermann und Erika Musterfrau, also Max Mustermann von Liste A und Erika Musterfrau von Liste B, da kann ich die Erika Musterfrau von Liste B auf Liste A einfach übertragen. Also unten hat man immer noch ein paar Zeilen frei und ich kann die Menschen von den Listen einfach auf eine Liste übertragen und die eine und dann hinten auch gerne noch zwei oder drei Stimmen vergeben für die Erika. Das geht auch und dann die eine Stimme, eine Liste sozusagen nur einwerfen. Das ist das sogenannte Panaschieren. Ich kann aber auch einfach mehrere Listen abgeben. Das geht auch, also in die Wahlurne werfen. Und dann so von, also Leute von mehreren Listen wählen.
Da muss man dann gut schreiben, lesbar schreiben.
Genau, genau. Was auch nicht so gut ist, Namen darunter zu schreiben, die auf keiner anderen Liste existieren. Also wenn Manuel Neuer sich nirgends aufgestellt hat, dann sollte man ihn vielleicht nicht draufschreiben.
Macht es dann auch automatisch alles ungültig, wenn ich einen falschen Namen draufschreibe beim Panaschieren?
Genau, das ist tatsächlich, das macht tatsächlich alles ungültig. Was jetzt ein bisschen special, aber deswegen, also den Jugendlichen sagen wir immer nicht mehr als drei Stimmen. Wenn man es ganz genau nimmt, wenn die Gesamtanzahl der Stimmen nicht überschritten wird und man irgendwo vier oder fünf Stimmen vergeben hat, dann wird demjenigen nur drei Stimmen sozusagen gegeben. Aber nicht der gesamte Stimmzettel wird ungültig. Also es ist ein bisschen die Pro-Frage schon. Deswegen machen wir das immer nur, wenn wir merken, die haben es tatsächlich begriffen und da ist dann keine Frage mehr offen. Manchmal verwirrt das mehr als alles andere. Aber deswegen, wenn man einfach nochmal guckt, nicht mehr Stimmen vergeben als tatsächlich erlaubt. Maximal drei pro Person. Und dann zu gucken, das mit dem Panaschieren entweder eben übertragen oder auf mehrere Listen, dann ist man da auf einer ziemlich sicheren Seite.
Woher kommt es, dieses Wahlsystem, dieses komplizierte?
Das ist eine gute Frage. Hast du's?
Das ist echt eine gute Frage. Aber ein wichtiger Hintergedanke daran ist ja, ich kann meinen Gemeinderat selbst zusammenstellen. Also ich kann den so zusammensetzen, wie ich haben will. Und das ist bei keinem anderen Gremium oder besser gesagt auf höheren Gremien, Landesebene, Bundesebene, ist das so nicht möglich. Und an unsere Studierenden, die fleißig Wüste Welle hören, ihr kennt das ja von der Uniwahl, zu der ihr nie geht.
Da ist die Wahlbeteiligung noch deutlich geringer. Ja.
Der Seitenhieb musste mir erlaubt sein.
Also man kann sich den Gemeinderat zusammenstellen, wie man möchte, indem man die Namen einfach nimmt von
genau.
denen. Aber wie viel? Es gibt 40 Plätze und wie viel Kandidatinnen und Kandidaten, grob, kann man das sagen, auf den neuen Listen?
Hast du es durchgezählt?
Soweit ich weiß, haben fast alle Listen ihre Listen voll bekommen.
Das mit 40
bei acht,
Leuten
bei acht auch. Listen der Fall und bei einer Liste, die hat nur vier Namen draufstehen. Ja. Das wären dann 324.
Halleluja. Ganz schön viel, die es nicht schaffen dann auch. Ja,
ja das also, stimmt. Das ist sowieso, das ist tatsächlich auch nochmal ein Phänomen, nicht ein Phänomen, sondern eine Tatsache, die ich eigentlich total beeindruckend finde, dass bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg, also Kommunalwahl generell, aber in Baden-Württemberg, ich meine, man muss sich da vorstellen, dass da irgendwie also etwa 20.000 Gemeinderäte jedes Mal zu wählen sind. 20.000 Mandate irgendwie zu verteilen sind, das gibt es auf keiner anderen politischen Ebene. Und dass sich da jedes Mal irgendwie Leute finden, die das ehrenamtlich machen, ich finde, also bei aller Diskussion um Wahlbeteiligung, Politikverdrossenheit und so weiter, finde ich, das ist ein Megazeichen irgendwie nach wie vor für unsere Demokratie, dass sich da irgendwie Leute finden und auch immer wieder junge Leute finden, die da irgendwie Bock haben drauf, sich da irgendwie einzubringen. Und es reicht ja auch nicht, dass sich dann 20.000 Leute aufstellen. Also ich glaube, 2014 waren es etwa 80.000 Leute, die sich da irgendwie als Kandidierende haben aufstellen lassen. Ich finde das ich finde es Wahnsinn, ja. Ich finde es mega.
Und was dann bei den Ergebnissen auch dann aber leider auffällig ist, dass Frauen auf kommunaler Ebene sehr stark unterrepräsentiert sind. Also in Gemeinderäten durchschnittlich in Baden-Württemberg sind das knapp 24%, also nicht mal jede vierte. Und in den Kreistagen sind es noch weniger, da sind es knapp 19%. Das heißt, wenn man daran was ändern möchte, dann kann man gezielt bei dieser Kommunalwahl eben die Frauen auch in die entsprechenden Gremien wählen.
Kreistag und Gemeinderat hat nochmal extra Zettel?
Haben nochmal extra Zettel. Und je nachdem, wo man wohnt, kann man auch den Ortschaftsrat wählen. Der hat auch nochmal extra Zettel.
Also im Höchstfall 3 verschiedene Wahlen gleichzeitig.
Plus Europawahl, plus, genau. Ja. Also, genau. Es gibt dann noch einen Sonderfall. Ich weiß aber nicht, wie weit das Sendegebiet hier reicht. Der Regionalverband der Region Stuttgart lässt sich als Gremium auch noch direkt wählen. Und das betrifft die Landkreise um Stuttgart herum, also Ludwigsburg, Esslingen, Rems-Murr-Kreis und eben den Stadtkreis Stuttgart. Habe ich alle richtig aufgezählt?
Ich glaube, einer fehlt aber.
Genau, auf jeden Fall, die dürfen das auch noch wählen. Das heißt, wenn man in einer Ortschaft wohnt, in einem dieser Landkreise, dann kriegt man 5 Gremien zur Wahl.
Schauen wir vielleicht noch mal kurz hier auf Tübingen, weil ihr kennt es ja auch ein bisschen hier vor Ort. Wahlkampf hat jetzt begonnen. Was ist euer Eindruck bisher?
Du kannst es vor Ort vielleicht besser sagen?
Genau, also ich nehme es in Tübingen wahr. Die Stadt ist stark plakatiert und es gibt Themen, die schon stark polarisieren. Also es gibt einen stark inhaltlichen Wahlkampf, den es vielleicht so auch nicht in jeder Ortschaft oder in jedem Teilort gibt. Aber in Tübingen ist das inhaltlich stark forciert und da ist eben das Thema Wohnen und Bauen, würde ich behaupten, gerade eins oder das stärkste Thema. Das ist das eine. Und das andere ist, man bekommt die Wahlwerbung teilweise auch per Post oder man sieht es in irgendwelchen Gemeindeblättern. In Tübingen haben so gut wie alle Listen haben ein Programm, das man online sich anschauen kann. Das heißt, in der Stadt Tübingen kann man sich sehr umfangreich informieren. Und das erleben jetzt wir in der Erstwählerkampagne auch, ist, dass viele Kommunen im Umkreis auch jetzt Informationsveranstaltungen anbieten, wie eben Politik und Pizza. zum Beispiel jetzt am Donnerstag sind wir in Mössingen und in Kirchentellensfurt, um da nur mal 2 herauszuheben, die eben solche Informationsveranstaltungen auch organisieren.
Das macht ihr dann aber neutral? Oder sind da dann auch...
Ja, nach dem Beutelsbacher Konsens würde ich es benennen, genau.
Ja.
Was
heißt das?
Der Beutelsbacher Konsens, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil das natürlich auch unser Schmuckstück von der Landeszentrale ist, die Regeln, die Grundsätze sozusagen, wie politische Bildung sowohl im Unterricht, aber auch außerschulisch sozusagen stattzufinden hat. Der ist in den 70ern aufgestellt worden zwischen unterschiedlichen Bildnern, der politischen Bildung, um sicherzustellen, dass auch wenn man unterschiedliche Arten der politischen Bildung, auch kirchliche Träger oder wie auch immer, dass im Grundsatz das immer gleich funktionieren soll. Und mittlerweile muss man auch dazu sagen, ist es ein mega Renner, der Beutelsbacher Konsens. Ist in, glaube ich, 17 Sprachen übersetzt worden. Die Bundeszentrale macht ihre finanzielle Förderung davon abhängig, dass Organisationen sich dem Beutelsbacher Konsens verschrieben haben. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was steckt denn da drin? Was bedeutet der Beutelsbacher Konsens? Oder was sagt der Beutelsbacher Konsens? Der Beutelsbacher Konsens sagt zum einen Schülerorientierung, was ich heute nennen würde als Zielgruppenorientierung. Das heißt, man muss gucken, wo stehen die Leute und mit denen man irgendwie arbeitet und denen mit ihren Worten, sondern auch die richtigen Handwerkszeuge ihnen in die Hand zu geben, um mit ihren Möglichkeiten sozusagen sich einzubringen, wählen zu gehen, wie auch immer, um was für ein Thema es halt irgendwie geht. Das zweite ist Kontroversitätsgebot. Das heißt, was in der Gesellschaft kontrovers ist, muss auch kontrovers diskutiert werden. Das heißt, einzelne Meinungen dürfen auch nicht unter den Tisch fallen, und wenn sie ausbleiben, sollte man sie, also wenn beispielsweise eine Gruppe eine einhellige Meinung hat, sollte man vielleicht auch, wenn gesellschaftlich anders noch was diskutiert wird, auch einbringen. Und das dritte, ich weiß gar nicht, wie es offiziell...
Überwältigungsverbot
heißt offiziell. Heißt auch heißt natürlich, dass man beispielsweise als Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler, wenn wir jetzt bei der Zielgruppe bleiben wollen, mit der eigenen Meinung nicht überwältigen darf. Das ist manchmal ein bisschen falsch verstanden, dass man deine eigene Meinung nicht also hinter dem Berg halten sollte oder überhaupt nichts sagen sollte. Jetzt muss man sich, glaube ich, manchmal ein bisschen in Lehrkräfte hineinversetzen und in die Realität der Schule auch, wenn man ein Jahr lang irgendwie die gleiche Klasse hat. Und spätestens, wenn dann irgendwie nach ein paar Monaten auch mal eine Frage diskutiert wird und die Schüler dann auch fragen, was denken Sie denn darüber, dann zu sagen, ich darf dazu nichts sagen, weil ich Lehrer bin, ist natürlich, muss man sehr gut abwägen, ob das wirklich die pädagogisch-didaktisch richtige Strategie ist. Das ist auch nicht das, was der Beutelsbacher Konsens sagt. Der Beutelsbacher Konsens sagt eigentlich, so wird er immer in der Regel gelesen beim Überwältigungsverbot, dass man die eigene Meinung nicht zum allerletzten, zum richtigen und zur letzten Wahrheit sozusagen erheben darf. Und ich glaube, das ist, deswegen ist das Überwältigungsverbot, glaube ich, gerade jetzt total zentral, dass die eigene Meinung kann, darf. Manchmal ist sogar total sinnvoll, da irgendwie auch ein was reinzugeben, was gerade als Lehrer, wo man Langzeit mit Leuten irgendwie zu tun hat, wo sich Schüler auch dran reiben können und man darf die auch nicht unterschätzen, als ob die keine eigene Meinung haben. Ne? Das ist so. Aber eben, wie gesagt, eben nicht zu überwältigen. So.
Finale Weisheit nochmal, letzte Botschaft für euch, von euch zur Wahl.
Sich gründlich informieren. Auf jeden Fall zur Wahl gehen. Wenn absehbar ist, dass man keine Zeit hat, rechtzeitig Briefwahl beantragen, ganz wichtig. Und uns gerne bei Instagram folgen, uns gerne auf unserer Homepage mal besuchen, wählenab16-bw.de. Bei Interesse an einer Veranstaltung entweder online schauen, wo wir sind, oder uns kontaktieren, falls man noch eine selbst organisieren will, muss man sich aber ranhalten. Und dann sich ein entschiedenes Urteil machen, wähle ich? Und wenn ja, wen wähle ich? Und dann am besten wissen, wie man wählt.
Wunderbar. Vielen Dank, dass ihr da wart. Anja Meitner, Steffen Bittner, ich wünsche euch alles Gute und eine hohe Wahlbeteiligung für uns alle.
Danke.
Danke.